Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Body Compass. Der Podcast für mehr Gesundheit und Selbstliebe. Ich wünsche dir viel Spaß mit meiner neuen Folge.
Herzlich willkommen für alle die, die heute zuhören. Das ist ein Podcast, der auf zwei Kanälen gespielt wird, weil Stefanie Gredig und ich, Katrin Miracca, sind heute miteinander im Gespräch. Wir kommen aus zwei ganz unterschiedlichen Seiten an das Thema ADHS und ADS hin. Und wir werden uns heute ein bisschen austauschen, damit ihr ganz viel mitnehmen könnt. Ich tue mich doch gerade mal selber vorstellen. Ich bin Katrin Miracca. Ich bin eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin und Hormoncoach. Und meine grossen Spielwesen sind immer die Hormone, die bei diesem Thema auch eine grosse Rolle spielen. Stefanie Gredig kommt aus einer ganz anderen Ecke. Magst du dir gerade mal vorstellen und erzählen, woher du kommst?
Sehr gerne. Hallo miteinander. Ich bin Stefanie Gredig. Und ich bin als Ernährungscoach und Mindset-Coach tätig, komme als eher von der Ernährungsseite, arbeite aber sehr viel mit Frauen und Frauengesundheit und ich bin selber ADHS-Betroffene.
Ja, das macht die ganze Sache natürlich noch viel, viel spannender. Ich bin nicht selber betroffen, sondern meine Familie ist davon betroffen. Also ich habe einen Mann und ein Kind, wo das Thema ADHS präsent ist. Das heisst, wir bringen ja beide eine gewisse Erfahrung in diesem Thema mit. Was ich sehr spannend finde und was ich sehr beobachte, ist eigentlich das Thema Ernährung ist ein Riesenthema, nebst ganz vielen anderen Sachen. Ich konnte lange über die Ernährung viel steuern bei meinen Kindern und das ist vor allem bei einer Tochter, kann ich sagen, Zucker und Weizen ist bei ihr, ich sage dem Raketenfutter, weil gebe ihr das und die geht ab wie ein Zäpfchen. Mit uns, das leidet sich jetzt so ein bisschen, weil sie in der Pubertät ist, aber als Kleinkind oder auch im also im Primarschulalter, das war Wahnsinn gewesen. Magst du dort ein bisschen mehr dazu sagen? Hast du dort Erfahrung, Stefanie, in der Begleitung von Menschen mit ADHS oder ADS im Zusammenhang mit der Ernährung? Oder wo schaust du noch drauf? Das nimmt mich so ein bisschen Wunder.
Ja, ich muss es so sagen. Lustigerweise ist es tatsächlich so, dass ich sehr oft mit ADHS-Betroffenen zusammenarbeite. Einerseits so, was die Mindset-Seite, aber auch was die Ernährungsseite anbelangt. Und das, was du Raketenfutter nennst, das ist halt wirklich auch erwiesen, dass das tatsächlich auch Raketenfutter ist. Vor allem halt eben so zuckerhaltige Sachen und wie du schon gesagt hast, auch so weissmehlhaltige Sachen, die sind natürlich ganz schlecht für Leute mit ADHS. Leute mit ADHS haben halt sonst schon eine riesige Energie und wenn sie natürlich so einen Energieeinschub kriegen von so schnell wirksamen Kohlenhydraten und eben nicht komplexe Kohlenhydrate, dann macht es natürlich die ganzen Sachen noch viel schwieriger. Das heisst, Symptome werden halt einfach wirklich dann sehr fest verstärkt, oder? Und eigentlich wäre es eben sehr sinnvoll, wenn man vor allem ADHS, also ADHS-Betroffene oder Betroffene, wirklich darauf achtet, dass einfach ein bisschen weniger Zuckersachen und eben auch so Weissmehlsachen konsumiert werden und da eher so ein bisschen auf die Schiene umsteigt von der komplexen Kohlenhydrate. Also das heisst, komplexe Kohlenhydrate, da ist viel Gemüse dabei, da sind aber auch Früchte dabei, weil die einfach viel Ballaststoff haben, da sind Linsen, Hülsenfrüchte dabei und vorwiegend halt Vollkornsachen. Eigentlich alles so wie Sachen, die eher weniger schnell in den Blutkreislauf hineinfließen.
Das hat ja nachher indirekt hat ja das nachher auch noch aufs Gemüt einen Einfluss, oder? Wenn der so die, oder wenn du sagst, direkt im Blutkreislauf rein, dann hält es dir ja den Blutzucker auf, aber eben auch genauso schnell wieder runter. Weil mir ist dann aufgefallen, dass die Kinder dann häufig nachher in so ein Aggressionsverhalten reingehen, auch bei den Erwachsenen. Also mein Mann wird ja extrem gereizt, wenn der Blutzucker runtergeht. Die so also nehmen die Snickers-Werbung sein, das wäre natürlich genau falsch vom Zucker. So, oder? Ist das das, was du noch ansprichst?
Richtig, genau, das wollte ich gerade noch sagen, oder? Weil du hast natürlich immer die Peaks, Und das heisst, wenn du so zuckerhaltige Sachen oder eben auch so Weissmehl-Sachen konsumierst, die eben ganz schnell ins Blut reinfließen, dann hat man so relativ hohe Peaks. Das heisst, der Blutzucker stößt dann natürlich extrem fest auf in der Kurve und der geht nach einer Weile aber auch wieder genau gleich schnell wieder ab, und meistens eben in eine Unterzuckerung. Was natürlich, wie du sagst, eben so zu, ja, je nachdem wirklich ein bisschen aggressivem Verhalten führen kann. Und das Problem ist eben der Ton und auch, dass Konzentration halt einfach noch viel schlechter ist. Also wenn man ADHS hat, bei den meisten Leuten ist es ja so oder so schon mal so, dass Konzentrationsfähigkeit jetzt halt einfach eben nicht die beste ist, weil man halt sonst von allen möglichen Reizen einfach ständig abgelenkt wird, weil man halt ständig so reizüberflutet ist. Und wenn eben die Peaks passieren ständig und man ständig in so eine Unterzuckerung hineinkommt, dann ist es eben leider wirklich so, dass in diesen Unterzuckerungen natürlich der Kopf völlig ausschaltet. Das heisst, Konzentrationsfähigkeit gar nicht mehr ist. Und außerdem muss natürlich der Körper ständig die Peaks wieder ausgleichen. Also es ist im Fall auch bei solchen Menschen, die kein ADHS haben, ist das mega wichtig, um darauf zu schauen. Aber bei Menschen, die ADHS sind, halt einfach wirklich gerade noch ein bisschen wichtiger.
Also ich habe das ja schon bei mir selbst probiert. Ich habe zwar kein ADHS, aber mir hat es mal Wunder genommen, welche Lebensmittel was machen. Da haben wir 2 Wochen lang so ein Diabetiker-Messgerät, also so ein Blutzucker-Messgerät gesteckt. Und dann einmal geschaut, welche Reihenfolge von den Lebensmitteln machen was, wenn ich was esse, was passiert mit dem Blutzucker. Das ist noch recht spannend. Und gerade bei diesen Menschen, die so stark oder so schnell auf Reiz reagieren, und da gehört der Essensreiz natürlich auch dazu, ist das noch viel spannender. Und wer erwachsen ist, könnte das ja mal selber ausprobieren. Ich kann man im Internet kann man die für 70 Franken bestellen oder 75 Franken kostet so 1-2 Wochen. Man hat eine App und man kann es nachher regelmäßig ablesen. Ich finde es recht spannend und interessant, was es macht. Ich würde noch gerne auf die Geschichte mit der Konzentration eingehen. Weil was viele ja auch nicht wissen, ist, dass die ganze Geschichte ADHS und ADS ja eine Hirnstoffwechselstörung ist, die mit Hormonen zu tun hat. Und zwar wirklich mit diesen Stresshormonen, wo das Dopamin sehr entscheidend ist. Und Dopamin ist tatsächlich das Hormon, das am Hirn für Konzentration und Motivation zuständig ist. Und das finde ich ja so spannend, oder? Also wenn so ein Mensch mit dieser Hirnstoffwechselstörung interessiert ist an einem Thema, wie jetzt du, ich finde, Stefanie, du bist ja absolut, du gehst ja völlig auf in deiner Thematik und in deinem Beruf inne, dann kann man so wie, da spürt man manchmal so wie den Hyperfokus, den du selber auch hast. Und wenn die Motivation fehlt, wenn einem etwas nicht interessiert, dann bringst du das wie nicht hin. Also das ist wirklich von der Hormon gesteuert, die Konzentration, ob die gut läuft oder nicht gut läuft. Und das finde ich total spannend. Und dort spielt die Ernährung natürlich schon eine entscheidende Rolle, welche Nährstoffe füttere ich rein, weil man kann ja im Blut innen an die Nährstoffe messen. Das weiss ich nicht, ob du das machst, aber man sieht ja schon, die verbrauchen vermehrt Vitamin C, Zink. Eben die Eiweiß brauchen sie ganz wichtig, vor allem die Aminosäuren. Also da gibt es so verschiedene Faktoren, die da wirklich reinspielen, um die Konzentration fördern bzw. die Hormone fördern oder lahmzulegen.
Richtig, genau. Ja, du hast das so super schon zusammengefasst. Ich habe noch eine Metastudie gelesen, weil ich gefunden habe, hey komm, ich muss jetzt, wenn wir den Podcast zusammen aufnehmen, mich da noch so ein bisschen einlesen. Und dann ist es wirklich tatsächlich so, wie du sagst, oder? Du hast auch viele Supplements, die dich mega gut unterstützen beim ADHS. Also das wäre einerseits einmal so die Omega-3-Fettsäuren.
Ja, ja, ja.
Die helfen dir extrem bei der Konzentrationsfähigkeit. Also das heisst, in der Metastudie haben wir vor allem gesehen, dass vor allem Fettsäure EPA, wenn man die erhöht, dass es da wirklich massive Verbesserungen von der Konzentrationsfähigkeit gibt. Und bei den Omega-3-Fettsäuren ist es eben eh leider so, von denen haben wir ja eh immer viel zu wenig, oder? Weil wir essen halt einfach viel zu wenig Fisch, weil wir halt jetzt auch nicht gerade unbedingt in der Nähe vom Meer wohnen. Und dann wissen wir ja auch nicht genau, wo kommen denn die Fische her, wie sind die gefangen worden und was für eine Qualität haben die überhaupt. Darum muss ich sagen, so, die Omega-3-Fettsäure, das sollte man unbedingt supplementieren. Auch dann, wenn man nicht ADHS hat. Ich bestelle zum Beispiel das immer bei Norsan. Gute, mega gute Firma. Ja, ja, stimmt. Wow, gell?
Ja.
Ich habe die schon immer top und ich finde, die liefern echt gute Qualität. Und das Thema Vitamin D, vor allem jetzt eben so im Winter, das ist bei ADHS-Betroffenen auch ein riesen Thema.
Mhm.
Man hat dort eben auch gesehen, dass Vitamin D eigentlich Produktion von den Neurotransmitter, wie eben nur Adrenalin und Dopamin, verwässert. Und wenn man eben dort einen Mangel hat an Vitamin D, wirkt das halt einfach wirklich sehr viel verschlechternd aus, oder? Und darum sollte man beim Vitamin D schauen, dass das wirklich immer auf einer guten Ebene ist, dass man das gut supplementiert. Ich sage jetzt, gell, im Sommer finde ich, je nachdem, wenn man viel draußen ist, braucht man es jetzt nicht unbedingt, aber sicher so die anderen Jahreszeiten würde ich das ganz klar empfehlen. Und auch das Zink ist auch noch so etwas.
Darf ich schnell etwas zum Vitamin D noch sagen? Da gibt es eine ganz einfache Regel, wegen der Einnahme. In allen Monaten mit R, September bis April, sollte man Vitamin D einnehmen. Und das gilt eben auch nicht nur für die ADHS und ADS, sondern tatsächlich für alle. Das ist so ein bisschen, das ist noch einfach, sich zu merken. Aber wenn du sagst, ja, im Sommer brauche ich es nicht unbedingt, wenn ich viel draußen bin, dort auch mal ohne Sonnencreme, das ist noch wichtig. Weil dann nehme ich Vitamin D auf, wenn ich bald die Sonnencreme drauf habe, funktioniert das wieder nicht.
Das ist aber eine coole Regel.
Ja, das ist mega einfach, oder? Genau, die meisten Kunden von mir kennen das schon. Das ist dann manchmal noch witzig. Dann kommen sie im Oktober, ja, der September habe ich verpasst, aber es ist mir dann wieder in Sinn.
Ja, das ist super, besser ein bisschen zu sparen als nie.
Gell? Ja, eben, genau. So ist
es. Und wenn wir schon gerade beim Vitamin D sind, ich habe dort eben vor einer Weile herausgefunden, dass es so Einzeldosen gibt, wo man in der Apotheke kaufen kann. Und dann nimmt man die Einzeldosen und die sind auch wirklich mega günstig. Am Anfang des Monats und die heben dann über den ganzen Monat.
Wobei, ich bin nicht so Fan von dieser Einnahme. Aus dem Grund, was viele nicht wissen, es ist eben kein Vitamin, sondern es ist das Hormon Vitamin D. Ich bin tatsächlich eher die sagt, hey, täglich kauft das Öl, nehmt es mit dem Kaffeelöffel täglich jedem in der Familie. Weil bei diesen einzelnen Dosen sind wir in einem extrem hohen Niveau. Oder wir reden dann von diesen Einheiten.
Ja.
Und dort ist dann das Problem, dass wenn ich es täglich einnehme, kann es den Stoffwechsel besser aufnehmen wie die hohen Einheiten. Das macht nur Sinn, wenn ich wirklich in einem Mangel bin, mit so einer Einheit mal anzufangen, hoch reinzugehen. Und dann empfehle ich jetzt bei meinen Kunden eher, es dann wirklich täglich einzunehmen. Ich weiss, der ADHS der hat dort, oder der ADS hat dort ein bisschen Mühe mit dem täglich. Für mich kannst du vielleicht noch das Wöchentliche, könnte vielleicht noch so eine Zwischenlösung sein. Aber eigentlich vom Stoffwechsel her wäre es besser täglich als einmal im Monat. Ich weiss, weil in den Spitälern machen sie das auch. Die kaufen die Fläschchen und kippen ein ganzes Fläschchen.
Richtig, genau. Also das, was du sagst, das sehe ich genau so. Wir waren auch diplomierte Pflegefachfrau und das haben wir natürlich dort genau so gelernt, wie du das jetzt sagst. Eben, ich habe so viele Kundinnen, die sagen, hey, scheiße, ich vergesse das einfach die ganze Zeit, was soll ich machen? Und dann bin ich da mal wieder auf die Suche und dann habe ich das gefunden. Und ich sage, also ich empfehle natürlich ihnen das, sobald sie sagen, hey, im Fall die täglich Einnahmen, die kriege ich einfach nicht her. Weil dann ist es halt einfach wirklich besser als nichts. Aber das, was du natürlich sagst, macht natürlich mega Sinn. Auf jeden Fall, dass es den Stoffwechsel viel besser aufnehmen kann.
Ja, wir haben vorhin von den Reizen geredet, oder? Und die Systeme sind ja oft so fein, oder? Ich mache oft auch die Erfahrung, zum Beispiel mit der Homöopathie, die braucht es nur einen kleinen Anreiz und die reagieren gerade. Und das ist eben dann manchmal ein bisschen mein Hintergrund. Ich denke dann, ja gut, dann haben sie es nicht jeden Tag. Ich tue es vielleicht irgendwie mit 5'000 Einheiten am Tag irgendwie supplementieren. Aber dann haben sie sicher jeden zweiten, dritten Tag doch gleich noch irgendwo eine gute Dosis, oder?
Ja.
Aber ich denke, das muss man ein bisschen herausfinden. Das ist manchmal wirklich sehr individuell, wie du auch sagst, je nach Kunde, oder? Wie kann es am besten im Alltag integrieren, so dass es dass er nachher eine gute Dosis hat?
Genau.
Für mich einfach so ein Einschub, wo man muss daran denken muss.
Ja, nein, das finde ich super, wirklich. Ich wollte noch zu erzählen wegen dem Zink.
Ja.
Zink, das ist immer so ein bisschen ein Supplement, das man so ein bisschen vergisst.
Ja.
Dabei ist aber wirklich auch erwiesen, wenn man einen niedrigen Zinkspiegel hat, das hat einfach das die Hyperaktivität einfach nochmal erhöht.
Genau. Zink nimmt ja den Stress aus dem Nervensystem raus. Eben.
Genau.
Das ist noch, und gell, wenn ich jetzt noch weitergehe in den Supplement, was ja auch ein Organ ist, wo man nicht ausklammern darf, ist die Schilddrüse bei der ADHS und der ADS. Das ist auch etwas, was ich wirklich den Leuten empfehle, regelmäßig immer wieder mal die Schilddrüsenwerte zu überprüfen, dass man einmal im Jahr wirklich schaut, wie sehen die aus. Die Schilddrüse ist die Königin vom Hormonsystem, ist unsere Taktgeberin, die die Rhythmen vorgibt, also auch in der Hormonausschüttung bei gewissen Hormonen, wo wie sagt, hey, wo, wie viel, zu welchen Zeiten, in welchem Rhythmus. Das ist einmal das eine. Und das andere ist auch, die Schilddrüsenhormone selber spielen überall in Stoffwechsel rein. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, wegen der Omega-3-Fettsäuren. Dort möchte ich noch ergänzen, weil wir natürlich ein Bergvolk sind. Dort kommt auch das Thema Jod auch noch zum Thema. Weil Jod ist eigentlich das, was die Schilddrüse braucht. Also eins von diesen Nährstoffen, wo man wirklich auch gut hinschauen muss für die Schilddrüsenhormone. Und durch das, dass wir wenig Algenprodukte und Fischprodukte essen, haben wir auch weniger Jod zur Verfügung, weil zum Beispiel Paranuss hätte ja noch relativ einen hohen Jodwert, aber da ja der Paranussbaum da gerade vor meinem verschneiten Fenster, wie eben auch gerade das Meer vor meinem verschneiten Fenster ist, wird das schon mal schwierig, dass ich meine Joddosis je nachdem überkomme. Dann Zink und Vitamin C ist auch etwas, was die Schilddrüse braucht und etwas, wo man im Zusammenhang mit den Hormonen und auch mit dem Nervensystem nicht dürfen vergessen, sind die ganzen B-Vitamine. Also gerade B1.
Ja, so.
Genau, das Tamin zum Beispiel, wo ja dann eben auch in dem Nervensystem eine Funktion hat. Dann haben wir B3 und B6, die nachher wieder ins Hormonsystem hineinspielen. Auch B12 spielt dann eine Rolle bei der Schilddrüse vor allem auch, also B12-Mangel. Kann die Schilddrüse stressen. Übrigens all die Hormonschwächen von den Geschlechtshormonen, also Progesteronmangel, Cortisolmangel und all die Geschichten, weil ja die Schilddrüse der Taktgeber ist, stressen die. Das heisst, es ist wirklich, wenn ich es mit den Nährstoffen allein nicht hinbringe, gehe ich immer einen Schritt weiter und mache einen Hormontest, weil dort möchte ich nachher wissen, ja, wie sieht denn die Situation aus?
Mega sinnvoll. Weil ich finde eben auch, gell, ich bin eben auch dafür, dass man da nicht einfach irgendwie ins Blaue rein supplementiert. Also ja. Ich finde jetzt, so bei den Omega-3, Fettsäuren und Vitamin D und Zink, selbst finde ich, selbst geht jetzt eher noch. Aber so alles andere möchte ich dann eben schon auch, dass meine Kunden und Kundinnen natürlich eben das abklären und die das natürlich in einem Bluttest kann sehen. Und eben das andere ist natürlich das, was du sagst oder was mega Sinn macht, dass du natürlich einen Hormontest machst.
Eine Folge von dieser ganzen Geschichte ist ja, weil man ja schlecht mit diesen Reizen umgehen kann, im Sinne von, man ist einfach schneller überreizt, man muss ein bisschen für mehr Pause sorgen, für eine, ich sage immer, die Hyperaktivität finde ich ja spannend, das ist eine Form von Entladen im System, oder? Er lädt sich wie so auf mit Reiz, man zieht das wie ein Schwämmchen auf, ah, da ist noch etwas und da hört man noch etwas und zäb und jens. Ich erkläre das den Leuten immer so, wo ältere Teile zum Beispiel, die selber nicht betroffen sind, das muss sich etwa so anfühlen und da kannst du mir berichtigen, weil du weißt, wie sich das anfühlt. Wie wenn ich das Radio lasse laufen, der Fernseher nebendran klärt, einer mit dir will reden, die Lüftung über dem Kochherd läuft, es schmeckt nach Essen, es kommt eine parfümierte Person rein und es toucht dich noch einen an. Das alles zur gleichen Situation. Also schon beim Zuhören wird es dir ja ganz blöd. Ciao! Aber es ist ja etwa die Tatsache, oder? Es fühlen sich ja viele so Situationen genau so an für euch, oder? Weil man kann nicht eins am anderen nehmen, sondern es kommen einfach alle Sinn, also es reizt ungefiltert auf einen drauf ein, oder?
Absolut.
Und dann finde ich aber die Hyperaktivität, und das muss ich wirklich sagen, ich habe ja ein Kind, also es unterscheidet sich ja auch, wie sich das bei Frauen oder Mädchen und Buben und Männern äußert. Und ich finde es sehr interessant, ich habe eine Tochter, die kann das extrem gut über Bewegung ausgleichen. Sie weiß noch, die ist früher in der Primarschule, ist die oft zuerst aufs Trampolin, bevor die rein ist, zu Mittag gegessen. Dann genau gewusst, ja, die hat irgendwie einen strengen Morgen gehabt, die hat jetzt hier noch ein bisschen Dampf abladen. Dann ist sie reingekommen, können absitzen und essen. Und die andere finde ich viel schwieriger, und das ist ja das, was man bei vielen Frauen nicht erkennt. Die macht es im Kopf. Sie hat mir einmal gesagt, hey Mama, mein Kopf ist ständig am Denken. Ich kann es nicht abstellen. Da kommt manchmal nicht mehr zur Ruhe. Und es ist wirklich auch in den Gesprächen, es ist immer schon irgendwo weiters. Sie kann fast nicht im Moment sein. Das ist die grösste Kunst mit ihr. Versuchen, und wohlbemerkt, sie ist bald 17, im Moment sein. Und sie hat ja phasenweise tatsächlich, ich bin ja nicht unbedingt ein Fan von den Medikamenten. Ich finde immer, man muss ja alles ausschöpfen, aber es ist wie wenn du schlecht siehst. Es gibt Situationen, wo du hauptsächlich eine Brille brauchst und da können die Medikamente das auch sein. Und das hat sie im Moment für das Gymnasium, um das zu prestieren, dass sie teilweise ein Medikament hat. Und als sie das erste Mal genommen hat, hat sie gesagt, und mein Kopf ist plötzlich so ruhig.
Was nimmt sie?
Ein Methylphenidat. Oder ist schwierig, also das bekannteste ist wahrscheinlich das Ritalin.
Ja.
Wo man kennt, sie hat jetzt Medikinet. Es gibt dort ganz unterschiedliche Medikamente, das muss man auch sagen. Es gibt dann nachher noch das Concerta, das ist aber ein anderer Wirkstoff, das wirkt anders. Aber die meisten sind auf Methylphenidat-Basis und tun eigentlich am Hirn den Dopaminmangel ausgleichen. Und dort gibt es auch Sättige, die 4 Stunden wirksam sind. Es gibt Sättige, die 8 Stunden wirksam sind. Und zum Beispiel das Concerto, das ist nachher 12 Stunden wirksam. Die äußern sich sehr, sehr unterschiedlich. Also mir fällt zum Beispiel auf, dass mit dem 4-Stünder, dass man schneller fast in so ein Übertreit reingeht. Und wenn das Medikament nachlässt, dann fallen sie kurzfristig wie in eine Erschöpfung rein, wo sie 1 Stunde nachher wirklich zum Teil müssen liegen oder sich erholen müssen, bevor sie wieder funktionieren können. Und bei den 8 Stunden, weil das immer ein bisschen abgibt, die sind ein bisschen sanfter, auch wenn die Wirkung nachlässt, merkt man eigentlich von außen, sage ich mal, nicht viel. Weißt du, so von einer Erschöpfung her oder so. Man kann sie auch miteinander kombinieren. Also es gibt auch die Kombination von, ich muss jetzt nur einfach einen halben Tag lernen oder leisten. Oder mir hat ein Kunde erzählt, ich schaffe den Haushalt nicht ohne das, weil ich von überall etwas anderes. Am Schluss sieht es schlimmer aus, als wenn ich angefangen habe. Oder? Also so in diesen extremen Fällen.
Ja, ich kenne das.
Und Medikamente sind aber die gleichen bei den Männern wie bei den Frauen. Bei den Männern beobachte ich viel mehr das Thema Unruhe oder völlig verträumt, völlig verpeilt, oder beim ADHS. Das ist so die klassischen Bilder, die wir in den Lehrbüchern lesen, die betreffen vor allem Männer. Also das ist das Thema Frauen ist mir noch zu wenig aufgeschafft, wobei es gibt, ich empfehle 2 Bücher, ich kann die nachher auch noch in den Shownotes verlinken. Das eine ist Kirmes im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Hey, nein, das kenne ich nicht.
Kirmes im Kopf, das muss ich dann mal auslehnen. Es ist einfach herrlich, weil sie beschreibt so, oder es gibt so Situationen, sie hat erst mit 24 herausgefunden, dass sie ein ADHS hat. Und zwar ist sie in einer Fernsehshow, eine Show mitschauen. Und dort ist jemand gewesen, der erzählt hat, dass sie ein ADHS hat, eine Frau, und wie sich das anfühlt. Und in dem Moment ist ihr bewusst worden, jetzt weiss ich, was nicht mit mir stimmt. Das ist genau das, was ich habe. Und sie erzählt so Situationen aus ihrem Leben. Eben, dann hat sie das Altpapier zusammengebunden. Sie ist eine Deutsche. Das Altpapier zusammengebunden und hat das rauswählen in die Papiertonne bringen. Und dann beim Rausgehen hat sie sich an dem Papier geschnitten. Dann hat der Finger blutet, hat sie es aussen neben die Haustür gestellt, ist auf ins Bad, weil ein Pflaster draufkleben. Dann hat sie gemerkt, die Schublade ist voll. Das Riesenpuff räumt irgendwie die ganze Schublade auf. Und dann hat sie aber Durst bekommen, läuft in die Küche. hat er gemerkt, sie hat auch noch gerade Hunger. Dann hat sie irgendwie einfach kochen, dann kommt ihr ein Partner rein und sagt, du, wieso steht das Altpapier vor der Tür? Wieso ist das nicht in die Tonne rein? Und dann wird er aufs WC und sieht, dass im Badezimmer die ganze Schublade aufgeräumt ist und in der Küche alles Ghetto herrscht. Das ist so wirklich, sie erzählt das noch mit so viel Witz und was sie für Strategien gemacht hat. Das finde ich ganz ein gutes Buch. Und das andere ist Mädchen und Frauen mit ADHS. Das finde ich auch ganz ein gutes Buch, weil das hat ganz viele Strategien drin, die ich nachher im Alltag umsetzen kann. Das Thema Struktur kann ja, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber das Thema Struktur kann ja sehr hilfreich sein. Weil, gell, wenn wir wieder beim Essen sind, die vergessen ja im Hyperfokus innen einfach zu essen oder zu trinken.
Absolut. Das kenne ich von mir selber im Fall.
Alles einfach so ein Zeug sind und dann sich den Wecker stellen, dass ich jetzt muss essen oder mit Wochenplänen arbeiten, dass ich weiß, hey, jetzt muss ich das Badezimmer putzen oder jetzt muss ich posten oder so Sachen, die für mich alltäglich sind, wo ich nicht einen Plan dazu brauche, die können für euch wahnsinnig schwierig sein, oder?
Wahnsinn. Ja, ich arbeite da eben auch, wie du gerade gesagt hast, oder mit eigentlich den meisten Kundinnen von mir. Ich habe wirklich dann auch so mit so Wochenplänen.
Ja. Ja,
sonst regen sie das anders gerne nicht auf die Reihe. Die sind dann eben, wie du sagst, so völlig verzettelt und eben so der Hyperfokus, der ist halt wirklich krass. Ja, den habe ich auch brutal fest. Vor allem seit ich meine Firma Body Compass habe. Ich könnte da im Fall den ganzen Tag durcharbeiten, könnte wahrscheinlich am Morgen um 5 Uhr anfangen und am Abend um 12 Uhr hören. Und ich würde mich wundern, warum der Tag jetzt schon vorbei ist. Will ich das überhaupt gerne wahrnehmen, wenn ich einmal in der Materie drin bin? Ich finde es sehr schwierig, bis man sich einmal konzentrieren kann.
Ja.
Das ist für mich das Schwierigste, der Anfang. Und nachher, wenn man sich konzentrieren kann, eben, und es einem natürlich Spass macht, und man das, was man macht, was er interessant findet, dann ist auch der Hyperfokus wirklich da. Und das Problem ist halt wirklich dann in diesen Situationen auch, gell, wenn sie nichts essen, also bei mir ist natürlich jetzt es so implementiert, dass es für meinen Körper einfach klar ist, dann und dann gibt es einfach das Essen. Natürlich höre ich auch auf mein Hungergefühl, aber jetzt in einem Kunden habe ich gerade im Hinterkopf, wenn die den Hyperfokus hat und einfach den ganzen Tag nichts isst, dann hat die natürlich im Tag 2000 Kalorien zu wenig gegessen. Und das holt sie dann halt an den nächsten Tag halt einfach doppelt und dreifach nach, weil der Körper dann sich jetzt mal meldet und sagt, hey, hallo, ich hätte im Fall noch Hunger und hallo, du hast mich in der richtigen ernährt, im völlig mangelernährt. Das ist wirklich schwierig. Und darum hilft natürlich so Wochenpläne und so Ernährungspläne helfen einem dann natürlich wirklich, wie du das sagst.
Und gerade du erzählst jetzt etwas Spannendes, oder? Ich werde ja in jedem Team eigentlich einen ADHS-ADS-Mensch drin haben. Weil wenn sie die Thematik lieben, den Hyperfokus, das ist ganz spannend, weil sie bis ins Detail alles verstehen und auseinandernehmen und ganz viele Sachen sehen und daran denken, wo andere wieder darüber hinweg schauen. Jemand anders hat vielleicht einen grossen Überblick über das Ganze, sieht so ein das Ganze und der ADHS, der sieht das kleine Detail. Der ist,
genau.
Der ist wirklich, der, Entschuldigung, wenn ich sage, der Fachidiot oft.
Ja.
Und wenn sie aber ein Thema haben, ich weiss, Geografie ist so ein Thema bei einem von meinen Kindern, die hasst Geografie. Und dann gibt es ja einen anderen Mechanismus, den nenne ich Schieberitis. Man schiebt es raus und schiebt es raus und schiebt es raus, bis es eigentlich schon fast spät ist. Und dann versucht man noch zu retten, was man noch retten kann, was natürlich meistens scheitert. Also das ist tatsächlich ganz interessante Mechanismen, die ihr habt und wo ich finde, manchmal sollten wir uns einfach auch eine Scheibe davon abschneiden, weil wir machen so viel in unserem Leben, wo es eigentlich gar keine Freude macht, wenn wir es einfach machen. Und der ADHS, der oder der ADS, der scheitert daran, oder? Also es ist wirklich eine coole Sache eigentlich. Und ich denke auch immer, der hat zum Beispiel auch, oder mein Mann hat einen Handwerkerberuf gelernt und der ist in seinem Handwerkerberuf ist der wirklich super. Also der baut dir alles, der hat Automatik gelernt, der hat eine elektrische und eine mechanische Ausbildung, der baut dir alles, der flickt dir alles. Und der hat heute natürlich auch so einen Job als technischer Leiter in einem Grossbetrieb, wo es wirklich oft darum geht, irgendwelche Probleme zu lösen. Die hat die haben zum Teil jahrelang mit irgendwelchen Sachen Probleme gehabt und dann kommt er, hockt sich einen halben Tag hin und das Problem ist gelöst. Und das finde ich so das Spannende an diesen Menschen, wenn sie ihre Sache finden, und die müssen sie aber zuerst finden, dann sind die wahnsinnig befähigt und sie sind oft auch, ich sage hochintelligent, in diesem Bereich. Also da kann keiner mithalten mit ihnen. Insofern, sie sind gut ernährt, sie haben Struktur dazu und sie schauen, dass sie dann auch zu ihren Pausen kommen.
Genau. Ja, das ist natürlich extrem entscheidend, das Wort Pause, wo du gerade gesagt hast. Gell? Weil ADHS-Menschen, die am meisten sagen, jetzt einmal, die könnten ja 24-7 durchpowern, gell? Ich sage, heute finde ich, dass ich etwas Positives an mir jetzt zum Beispiel, dass ich einfach Energie habe, wie verrückt. Aber ich habe auch mal extrem fest lernen, dass ich eben mich auch zurücknehmen muss. Zum Beispiel, hey, meditieren am Anfang, hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal meditieren kann. Jetzt kann ich das. Aber so, also, oder Achtsamkeit.
Ja,
oder eben so im Moment sein, wie du das gesagt hast vorher, von deiner Tochter her. Das ist so wichtig. Und dann halt wirklich auch so als Abendritual zum Abfahren und auch zum genug schlafen. Weil du ja nie richtig müde bist. Merkst du es irgendwie halt einfach wie ein Nieten, dass du überhaupt jetzt eigentlich schlafen oder dass du eigentlich einfach mal zur Ruhe kommen sollst? Das finde ich schwieriger.
Es gibt ja auch das andere, oder? Der ADS, der kämpft ja häufig mit einer enormen Müdigkeit. Ja. Und jetzt sind wir auch wieder im Hormonstoffwechsel. Das ist tatsächlich auch so, dass es viel auch ADHS, also überhaupt in diesem Spektrum, auch viele Sättige hat, die zu viel Melatonin produzieren. Und das Melatonin ist ein Schlafhormon, oder? Wo generell einfach tendenziell viel müder sind als andere Leute. Ausser eben, sie kommen in den Hyperfokus. Aber außerhalb von diesem Hyperfokus tatsächlich eben ein Schlaftablettenmäßig unterwegs sind, einfach ständig müde und nicht in Strom. Die können auch 12 Stunden schlafen und sind nicht erholt nachher. Und wenn wir beim Thema Erholung sind, darf man auch nicht vergessen, wenn man sich die Pausen nämlich nicht gönnt, wenn man das ein paar Jahre lang so macht, geht man natürlich in eine Erschöpfung rein, wo ein gesondertes Thema ist, wo wir heute jetzt da nicht auseinandernehmen können. Aber wo dann auch richtig Burnout ähnliche Symptome geht. Und das ist etwas, was ich sehr erschreckend finde. Ich habe sehr viele ASS, ADHS und ADS-Menschen in meiner Praxis, vor allem auch junge Erwachsene und Jugendliche. Und wie viel, dass in diesem Bereich schon in einem Burnout inne sind, beziehungsweise man sieht, dass dann zum Teil auch hormonell dermaßen ausbrannt sind, weil man die Struktur vorher nicht geschaffen hat. Oder? Wenn man dann wie keine Leitplanken gegeben haben und sie eigentlich permanent ihre Energie verheizt haben. Also es ist eben gleich nicht endlos. Oder wenn man die zulässt, hat man das Gefühl, hey, mega cool, das wette ich auch, das ist so endlos.
Nein, endlos
ist es eben nicht. Nein, sie büßt das irgendwann ein und das Einbüßen, das ist dann meistens eben auch ein gesundheitlicher Faktor und die funktionieren nicht mehr. Und auch mit den Pausen, gell, ich finde es ja noch sehr interessant, ich weiß nicht, wie du deine Pausen einbaust, aber die können ja sehr unterschiedlich aussehen. Also ich weiss zum Beispiel wirklich, ich sage jetzt das so öffentlich, ich weiss ja, dass das eine Psychologin macht, die ich gut kenne, die ADHS-Kinder hat, es reicht manchmal nicht die Zeit zwischen den Ferien für meine Tochter. Sie braucht dort zwischen nochmal eine Auszeit und dann kann es einfach sein, dass sie mal 1-2 Tage krank ist.
Ja.
Sie ist nicht krank, sondern sie braucht einfach, und das ist auch noch spannend, dann liegt sie den ganzen Morgen im Bett, schläft aus, gammelt ein bisschen im Zeug umeinander, sage ich mal so, und dann kommt der Mittag, dann ist sie zu Mittag und dann geht sie duschen und dann fängt sie an, ihr Zeug aufzuschaffen. Aber sie braucht wie den Morgen, wo sie sich die Auszeit nimmt, weil es nicht längt mit den Wochenenden und den Ferienabständen. Sie ist aber nachher wieder extrem produktiv.
Das, was du sagst, das kenne ich im Fall auch von mir selber. Weil die Ferien und die Wochenende, die langen irgendwas ja halt wirklich nicht. Wir sagen auch, ich habe eine 3-jährige Tochter, ein kleines Kind. Und seit ich natürlich als Kind habe, ist natürlich meine ADHS-Problematik einfach nochmal ein anderes Problem. Gell? Weil ständig, gell? Ich bin ständig mit meinem Zeug völlig überreizt, eben mit meinem vollen Kopf. Bitte, du sagst, deine Tochter, ich habe auch Gedanken für Ich glaube, 10'000 Leute haben wahrscheinlich nicht so viel Gedanken wie in einem Tag. Und dann ist natürlich noch dein Kind nebendran, wo alle Aufmerksamkeit natürlich von dir will und auch verlangt natürlich. Und das ist aber mal sehr schwierig. Weil du hast dann wie, oder ich habe dann zum Beispiel wie keine Pause so, weil meine Tochter eben, ich habe das Gefühl, ich will dir jetzt nicht einfach irgendetwas in den Schuh anschieben. Ich habe das Gefühl, sie eben schon auch das ADHS, also sie ist schon auch recht zäblig, hibblig. Du lachst, du kennst es wahrscheinlich.
Nein, es ist im Fall tatsächlich so, dass Mütter mit Säuglingen zu mir kommen und ich könnte dir schon sagen, ob sie die Richtung geht oder nicht, weil die Anzeichen siehst du von Anfang an.
Das ist so.
Darum schmunzle ich so, wenn du das so erzählst. Du weißt schon, aber gell, was ich auch so schön finde, du bist ja dann das beste Vorbild, wie man es anders machen kann, dass sie sich nicht verheizt nachher in ihrem Leben. Aber es ist in dieser Situation natürlich enorm schwierig für dich mit einem Kind.
Hey, Bruder, also am Anfang habe ich recht zu kämpfen gehabt. Und ich dachte, ich als Mutter, das kriege ich ja nie im Leben auf die Reihe, wie mache ich das?
Ja.
Und dann habe ich halt einfach so für mich herausgefunden, mit Kind, was kann ich da machen? Okay, Achtsamkeitspraxis, das kann ich mit den Kindern sehr gut machen. Und einfach raus, wir sind auch viel draußen in der Natur am Laufen, bei Wind und Wetter, weil ich halt einfach raus muss in der Wald, gehe Achtsamkeit üben und dann mache ich das halt gerade mit ihr.
Ja.
Oder ich höre zum Beispiel mal einen Podcast oder so, wenn sie nebendran spielt, dass ich so ein bisschen in meine Welt abtauchen kann und mich so ein bisschen rauszuziehen. Aber ich sage Ihnen jetzt schon, ja, 2 Jahre habe ich sicher gebraucht mit ihr jetzt, um herauszufinden, hey, wie kann ich mein Leben mit meinem ADHS und mit Kind und mit Arbeit und allem trotzdem so weitergestalten, gell, wie es für mich passt, eben mit den Pausen, die du eigentlich unbedingt brauchen würdest.
Ja, das ist etwas, was ich bei meinem Mann immer beobachte. Oder? Also schon seit wir Kinder haben, er hat sich immer eine Familie und Kind gewünscht. Das ist für ihn immer klar gewesen, er will das. Aber was das am Schluss wirklich bedeutet, das ist für ihn, glaube ich, schon auch nicht, das ist ihm, glaube ich, schon nicht so bewusst gewesen. Weil du hast ja wirklich, du kannst ja nicht mehr die Pause nehmen, wenn du sie gerade brauchst und wenn es gerade nötig ist. Und dann, gell, kommt dann vielleicht auch noch schlechte Gewissen dazu, wenn du gewisse Sachen Partner abwälzt, sage ich mal, ohne dass du das eigentlich bewusst machst. Also es ist schon, gell, bei uns ist ganz klar, es gibt gewisse Sachen, die mache ich, weil die bringt er strukturell nicht hin. Und er ist eigentlich sehr organisiert, das muss ich auch sagen. Also er ist eigentlich sehr organisiert in seinen Sachen, aber sobald etwas dazukommt, wo er nicht als seine Sachen findet, dann geht das gar nicht.
Ja.
Dann hat er auch Schieberitis. Nein, aber es ist, ich glaube, wir könnten jetzt noch lange über das Thema reden. Also ich glaube, zusammengefasst gesagt, könnte man sagen, die Ernährung ist ein wichtiger Faktor, Struktur im Alltag ist ein wichtiger Faktor und ich glaube, der dritte Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, man sucht sich Fachleute, die einen können unterstützen.
Absolut.
Weil wir wissen vielleicht auch nur einen Teil, wenn du ein bisschen mehr als ich, weil du selber noch betroffen bist und weißt, wie es sich anfühlt. Aber ich glaube, das ist manchmal auch noch gut, eben so ein Coaching nebendran zu haben, wenn man einen Anschlag kommt. Und das betrifft ja nicht nur den Betroffenen selber, sondern es ist eben auch für den Partner, für die Mutter, für den Vater, für die Großeltern oder wer auch immer wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Weil die Menschen einfach etwas anderes brauchen und unsere Gesellschaftsstrukturen nicht mehr für das Platz haben und wir diesen Platz eigentlich wieder mühsam schaffen müssen. Und für jede in der Gesellschaft, die sich mit dem Thema auseinandersetzt und den Platz und den Raum wieder gibt, denke ich, sind ihr dankbar und wir können ganz viel daran lernen. Ich sage, ihr seid Systemsprenger und die braucht man dringendst.
Genau, das hast du recht. Hey, du hast ja das super zusammengefasst. Ich habe nicht einmal etwas dazu zu sagen, weil du gerade alles gesagt hast. Mega cool.
What? Hey Stefanie, vielleicht machen wir über das Thema nochmal einen neuen Podcast, weil ich glaube, wir könnten noch endlos über das Thema reden, weil wir beide ja Aufschluss und Nähkästchen haben, aber unter dem Strich gesagt, klammern die Hormone und die Ernährung nicht aus. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören, für das Gespräch mit dir, Stefan. Es war mega spannend.
Danke, ebenfalls.
Und dann vielleicht bis ein anderes Mal. Danke.
fürs Zuhören. Tschüss.